Es mag jetzt erstaunen, aber Umzug ist das einzige Ding, was wirklich sicher ist, weil es gibt kein Sonderkündigungsrecht bei Umzug. Punkt. Also der Bundesgerichtshof hat schon im Jahr 2016 entschieden, dass ein berufsbedingter Wohnortwechsel den Kunden nicht dazu berechtigt, eine langfristige Fitnessstudio-Mitgliedschaft außerordentlich zu kündigen. Die Entscheidung umzuziehen liegt ganz allein beim Mitglied. Da sagen die Gerichte ganz klar zugunsten der Studiobetreiber, wer den günstigen Konditionen eines langfristigen Vertrages in Anspruch nimmt, der muss halt auch diesen Vertrag bis zum Ende erfüllen.
Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, in der heutigen Folge wollen wir wieder einen weiteren Teil des neuen Formates zu rechtlichen Fragestellungen in der Fitnessbranche machen. Und dafür freue ich mich natürlich auch heute wieder den Bekannten oder die Bekannte, sagt man Gästin, ich weiß es gar nicht, ob das überhaupt die korrekte Bezeichnung ist. Zumindest, ihr kennt sie aus den beiden vorherigen Folgen, die wir schon zu diesem Thema gemacht haben. Ich begrüße wieder mal die liebe Julia Ruch von der Aktivkanzlei. Hallo Julia, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Ja, Julia, deine Vorstellung und ein Update zu deinen aktuellen Tätigkeiten hast du ja schon in unserer allerersten Folge aus dieser Reihe gemacht, nämlich der Folge 102. Da kannst du, lieber Zuhörer, natürlich gerne auch nochmal reinhören. Den Part sparen wir uns also heute. Aber wer jetzt schon öfter mal dich hier in diesem Podcast gehört hat und vielleicht auch mal sagt, er oder sie möchte dich mal gerne kennenlernen, wo kann man das in nächster Zeit denn am sinnvollsten vielleicht auch mal machen?
Also prinzipiell würde ich sagen, auf irgendwelchen Sportevents ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, aber noch größer ist sie natürlich auf der FIBO. Wir haben dieses Jahr auch einen kleinen feinen Stand in der Halle 8, C56. Wir haben auch Kaffee and Talk. Also wer Lust auf einen Kaffee hat, kann gerne mal bei uns am Stand vorbeischauen und uns natürlich kennenlernen.
Perfekt. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich komme für den Kaffee definitiv vorbei und dann schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir sogar auf der FIBO noch eine weitere Folge auf. Wir werden sehen, was die Zeit möglich macht. Wir wollen aber heute mal zu unserem eigentlichen Thema natürlich auch direkt kommen, denn wir wollen uns heute mit dem richtigen Umgang mit Attesten und Beschwerden im Fitnessbereich beschäftigen. Und fangen wir da mal ganz von vorne an. Was muss ich denn eigentlich bei eingehenden Kündigungen beachten? In welcher Form muss denn ein Kunde überhaupt kündigen, damit der Eingang korrekt ist? Wann ist eine regelmäßige Kündigung rechtens?
Also wir haben im deutschen Recht diesen schönen Grundsatz, Verträge sind einzuhalten, wie sie geschlossen wurden. Also wenn das Mitglied einen Vertrag mit Erstlaufzeit unterschrieben hat, also einen Vertrag über x Monate abgeschlossen hat, maximal 24, dann muss es die monatlichen Beiträge grundsätzlich bis zum Ende der Laufzeit bezahlen. Und wenn es kündigen will, muss man halt unterscheiden, die Kündigungsfrist muss eingehalten werden. Kündigungsfrist zum Ende der Erstlaufzeit oder Kündigung nach Ablauf der Erstlaufzeit. Und im Vertrag und den AGB sollte natürlich vermerkt sein, mit welcher Frist erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit gekündigt werden kann. Wenn dazu nichts im Vertrag steht, geht das leider zu Lasten der Studios und das Mitglied kann jederzeit, in Anführungsstrichen, rechtzeitig zum Vertragsende kündigen. Sollte das Mitglied die Kündigungsfrist verpasst oder falsch berechnet haben, und die gesetzliche Regelung Anwendung finden, also diese stillschweigende Verlängerung auf unbestimmte Zeit, dann verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der Erstlaufzeit ganz normal erstmal weiter und kann dann aber jederzeit mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Also zusammenfassend, Frist eingehalten, Textform gewahrt. Und dieser zweite Punkt, Textform gewahrt, ist für viele Studios immer noch ein rechtlicher Fallstrick. Denn in etlichen Studio-AGB steht noch drinne, dass eine Kündigung in Schriftform zu erfolgen hat. Und das überrascht eigentlich immer wieder, weil die Schriftform schon im Oktober 2016 durch die Textform ersetzt wurde. Und Textform bedeutet, dass ein Vertrag, auch wenn er ursprünglich mal vor Ort abgeschlossen wurde, auch per E-Mail, also ohne Unterschrift, gekündigt werden kann. Eine Ausnahme gibt's, wenn man so Mitglieder hat wie mich, die ihren Vertrag 2011 irgendwann abgeschlossen haben. Da gibt es eine Ausnahme. Mitgliedsverträge, also so richtige Altverträge, die vor dem 1.10.2016 abgeschlossen wurden, da kann man tatsächlich noch auf Schriftform, also Brief mit Unterschrift, bestehen. Aber alle Verträge ab dem 1.10.2016 können per E-Mail ohne Unterschrift gekündigt werden. Also das ist wichtig zu wissen. Da sollte man nochmal seine AGB überprüfen. Es muss in den AGB aktuell heißen, eine Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Das Textformerfordernis gilt übrigens auch für außerordentliche Kündigungen, also für diese Sonderkündigung. Ja. Also das sollte man beachten. Frist eingehalten, Textform gewahrt.
Sehr spannend. Vielleicht noch eine Frage, weil du ja gerade auch den Fall der monatlichen Verlängerung schon genannt hast, wie sie ja quasi dieses Gesetz, dieses neue Verbraucherverträgegesetz, was ja genau genommen kein Gesetz ist, aber haben wir in einer anderen Folge schon mal besprochen, erwähnt hast. Da gilt aber weiterhin so, dass auch hier die Altverträge, die quasi vor dem, ich glaube, der 1.3.22 war der Stichtag, dass die auch weiterhin ganz normal sich um bis zu 12 Monate verlängern können.
Genau, also das ist das, da kann die alte Verlängerung, die vorher schon im Vertrag drinne stand, fortgeführt werden. Es ist ja auch, wie gesagt, immer nur, wenn es sich stillschweigend verlängern soll, dann kann man kündigen. Da ist auch ein Fallstrick, das ist jetzt mal so ein Sidekick, unabhängig von der Kündigung. Viele sagen zum Ende des Monats. Ich habe am Anfang gesagt, das muss möglich sein, weil das einfach auch für die Abrechnung nicht möglich ist. Aber da haben die Gerichte tatsächlich innerhalb dieser letzten 2 Jahre sich so positioniert, eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar. Also man kann auch nicht reinschreiben, das verlängert sich auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Der Kunde kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.
Okay, sehr interessant. Was es ja in diesem Zusammenhang mit Kündigungen auch immer wieder zu lesen gibt, ist ja das Thema mit dem Online-Kündigungs-Button, ja, dass ich quasi auf meiner Homepage irgendeine Form von Button habe, über den ich eine Kündigung auch online einreichen kann. Jetzt hol uns vielleicht doch mal zu diesem Thema auch mal ab. Wann brauche ich überhaupt einen entsprechenden Button? Wann muss ich den überhaupt auf meiner Homepage zur Kündigung anbieten?
Das ist wieder unser gemeinsames Thema, was uns schon seit 22 verfolgt, dieses faire Verbraucherverträgegesetz. Der Kündigungsbutton ist Ausfluss aus diesem fairen Verbraucherverträgegesetz, wo man gesagt hat, wenn ein Studio die Möglichkeit anbietet, einen Vertrag über die Webseite abzuschließen. Also wenn ich anbiete, hier Kunde, du kannst dich durchklicken und kannst gleich hier einen Vertrag machen, dann braucht man zusätzlich einen sogenannten Kündigungsbutton. Also ist jetzt umgangssprachlich Kündigungsbutton. Eine leichte, einfache Kündigungsmöglichkeit. Und da ein Kündigungsbutton, wo drauf steht, hier Vertrag kündigen, ist eine leichte, einfache Kündigungsmöglichkeit. Das könnte man natürlich auch anders ausgestalten, aber es hat sich durchgesetzt, dass es ein Kündigungsbutton ist. Und das Interessante an der Sache ist, der darf dann auch von Mitgliedern genutzt werden, die einen Vertrag vor Ort abgeschlossen haben. Auch hier gilt wieder, Textform, dieser Kündigungsbutton würde auch Textform entsprechen. Also alle, die ihren Vertrag ab dem 1.10.2016 abgeschlossen haben, können diesen Kündigungsbutton benutzen. Egal, ob die den Vertrag online abgeschlossen hatten, egal, ob du damals schon einen Kündigungsbutton hattest oder ob die den, also egal wie, jeder. Und dann muss ich den halt auch offen auf der Seite platzieren. Also ich darf ihn nicht irgendwo unten im Footer verstecken, sondern muss ihn offen auch klar und deutlich benennen. Und da geht der Gesetzgeber von einem normal denkenden Bürger aus.
Vielleicht da auch noch die Nachfrage, damit wir das vielleicht alle auch richtig verstanden haben. Diese Online-Kündigungsfunktion, sage ich dann vielleicht auch mal, muss ich aber nur dann anbieten, wenn ich auch Online-Verträge anbiete. Wenn meine Kunden angenommen nur im Fitnessstudio unterschreiben und sonst nirgends Verträge vereinbart werden, dann ist diese Kündigungsfunktion auf der Homepage auch keine Pflicht.
Nee, ja. Es ist nur, wenn, woher kommt es? Das hat man ja nicht gemacht für die Fitnessstudios, sondern es ist ja eigentlich Stromlieferungsverträge, Telekommunikationsverträge, wo man sagt, okay, du kannst das super leicht abschließen, dann muss es dir auch super leicht ermöglicht werden, das wieder zu kündigen. Und da man halt viel übers Internet macht, auch in dem Bereich mittlerweile, hat man das halt so festgelegt.
Okay, sehr spannend. Also wir sehen auch da nicht immer zwingend erforderlich und nicht für jeden unbedingt umsetzen, aber sobald ich Verträge online auf meiner Homepage oder in einer anderen Art und Weise online anbiete, dann komme ich nicht drum herum, das auch anzubieten. Jetzt nehmen wir mal an, irgendein Kunde will außerhalb der regulären Kündigungszeitpunkte aus seinem Vertrag rauskommen und beruft sich auf eine Form von Sonderkündigungsrecht. Welche Gründe können denn überhaupt hier ausschlaggebend sein, damit ein solches Sonderkündigungsrecht auch greifen kann?
Als Jurist sage ich etliche, aber also die relevantesten ist natürlich dauerhafte Sportunfähigkeit. Und das muss man sich immer mal ein bisschen durchdenken als Studiobetreiber, alle Fälle, wo das Mitglied eigentlich einen Missstand aufgezeigt hat und der Studiobetreiber nicht reagiert hat, beziehungsweise bewusst nicht reagieren wollte. Was sind da Beispiele für Öffnungszeiten? Wenn ich sage, im Sommer ist nicht so viel los, da verkürze ich meine Öffnungszeiten. Das geht nicht ohne weiteres. Oder im Sommer nutzen eh immer nur zwei Leute die Sauna, da mache ich die Sauna zu für 3 Monate. Das geht nicht, wenn das Teil des Vertrages war. Also wenn, erst recht geht es nicht, wenn ich damit geworben habe, dass ich schon früh um 6 aufmache oder bis um 10 abends aufhabe. Vielleicht haben sich ja Leute genau deswegen dafür entschieden für dieses Studio. Dann kann ich so Öffnungszeiten auch nicht einfach wegkürzen. Nichtsdestotrotz, ich hatte es gesagt, auf Missstände hinweisen. Das Mitglied muss also erstmal kommen und sagen, ey, hier, das, was du machst, passt mir nicht. Ändere das wieder. Und dann habe ich als Studiobetreiber, Betreiberin natürlich die Möglichkeit, erstmal in die Kommunikation zu gehen, zu gucken, können wir vielleicht irgendeine andere Lösung finden, die für beide Seiten passt. Also das Mitglied muss erstmal auf dich zukommen und dir Bescheid geben, bevor überhaupt die Möglichkeit einer Sonderkündigung besteht. Ein kurioser Fall fällt mir dazu ein. Es geht um einen Rückenstrecker. Ein Studio hat neue ergonomische Geräte angeschafft. Und ein Mitglied hat sich beschwert, dass sein Gerät, sein Lieblingsgerät, dieser Rückenstrecker, dass es den nicht mehr gibt und er möchte jetzt ein Sonderkündigungsrecht deswegen geltend machen. Und das hat man wirklich durch die Gerichte getrieben, deswegen ist er erst auch bekannt geworden. Und die Gerichte haben letztlich entschieden, man kann das wohl schon nachvollziehen, diese Bedürfnisse des Mitglieds, aber nur wenn ganze Gerätegruppen wegfallen, also zum Beispiel, wenn es gar keine Freihandeln mehr gibt, dann könnte ein Sonderkündigungsrecht in Betracht kommen. Aber nicht, wenn einzelne Geräte durch modernere Geräte beispielsweise ersetzt werden. Auch dann nicht, wenn, wie gesagt, dann auch sich das vielleicht das Gerät eigenständig einstellt und so weiter und so fort. Genau. Aber wie gesagt, nur wenn das Studio nicht reagiert, besteht überhaupt in solchen Fällen die Chance auf eine Sonderkündigung.
Okay. Ohne die genauen Zahlen zu kennen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wahrscheinlich Krankheit sicherlich ganz vorne dabei ist bei den Themen, wo Personen mit Sonderkündigungsrecht hantieren und wahrscheinlich auch Umzug noch ein relativ häufiger Grund ist. Und fangen wir deswegen vielleicht mal mit diesem Thema der ärztlichen Atteste an. Kann ich da eigentlich überhaupt irgendetwas machen oder muss ich das halt einfach innehmen, weil hat ja ein Arzt bestätigt?
Ja, Stichwort Gefälligkeitsatteste. Fangen wir mal an. Das Gesetz geht davon aus, dass dem Mitglied ein Sonderkündigungsrecht immer dann zusteht, wenn es auf unbestimmte Zeit daran gehindert ist, die Leistungen vom Studio in Anspruch zu nehmen. Der Grund, der dahinter steckt, ist wieder Verbraucherschutz. Man möchte dem Verbraucher nicht zumuten, an einem Vertrag festzuhalten, der für ihn unangemessen ist. Nichtsdestotrotz muss ich nicht jedes Attest einfach akzeptieren. A, ich darf schon mal einen Attest verlangen. Also manchmal kommen ja auch Sonderkündigungen rein wegen mir geht's nicht gut, ich möchte sonderkündigen. Also ich darf erstmal einen ärztlichen Attest verlangen. Und dann muss man halt auch gucken, was wird denn da bescheinigt? Also nur wenn auch wirklich eine Sportunfähigkeit bescheinigt wird, ist es relevant für eine Sonderkündigung. Eine genaue Diagnose muss nicht draufstehen und auch das Mitglied muss dir nicht sagen, warum und weshalb. Auch auf ein amtsärztliches Attest darf man nicht bestehen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss man erstmal gucken, was steht auf dem Attest drauf. Denn jedes Attest muss geprüft werden, einzeln geprüft werden und muss bestimmte Kriterien erfüllen. Und folgende zwei Punkte, würde ich sagen, sind dabei besonders wichtig. Der Bundesgerichtshof hat ein Grundsatzurteil erlassen, schon 2012, wonach eine dauerhafte Erkrankung einen außerordentlichen Kündigungsgrund darstellt. Das heißt, die Erkrankung muss dauerhaft sein. Und was heißt dauerhaft? Dauerhaft heißt für die Studios mindestens bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit, also bis zum nächsten Kündigungstermin. Ja, also wir müssen gucken, was steht denn da drauf? Meistens steht das gar nicht da drauf auf dem Attest, wie lange derjenige keinen Sport machen darf. Dann lässt man das Mitglied halt ein zweites Attest vorlegen, wo bitte bescheinigt wird, wie lange diese Sportunfähigkeit besteht. Und da kippen viele Ärzte schon, die einen Gefälligkeitsattest ausgestellt haben, weil sie so genau das dann doch sich nicht festlegen wollen. Und zweitens muss auch noch geprüft werden, ob wirklich alle alternativen Nutzungsarten auch ausgeschlossen sind. Nur weil jemand was am Knie hat und vielleicht 25% der Geräte nicht nutzen kann, bleiben noch etliche andere Geräte, Training, Oberkörper, Arme, Rumpstabi und so weiter. Erst wenn wirklich attestiert wird, das habe ich aber auch erst einmal so in der krassen Form gesehen, dass eine Fortsetzung des Trainings den Gesundheitszustand verschlimmern würde oder gar Dauerschäden verursachen würde. Wenn sowas draufsteht, dann ist eine außerordentliche Kündigung auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ich sage jetzt mal, in 90% sind es Gefälligkeitsatteste. Und da kann man auch einfach mal die Ärzte in die Pflicht nehmen und sagen, wenn du das machst, dann mach's ordentlich und bestätige das wirklich dauerhaft, also für einen gewissen Zeitraum, das nicht möglich ist. Ich habe es eben schon so ein bisschen nebenbei angesprochen, vorübergehende und vollständige Sportunfähigkeit. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Also eine vorübergehende Sportunfähigkeit rechtfertigt, wie gesagt, erstmal keine Sonderkündigung, wenn es nicht über so einen langen Zeitraum geht, dass es bis zum nächsten Kündigungstermin möglich ist. Vollständige Sportunfähigkeit ist, wie gesagt, auch hier muss die Dauerhaftigkeit sich angeguckt werden. Ja. Und bei vollständiger Sportunfähigkeit sind wir bei dieser Dauerhaftigkeit und bei vorübergehender Sportunfähigkeit, da würde ich auf jeden Fall immer nochmal gucken, ob einzelne Gerätegruppen vielleicht doch noch weiter genutzt werden können. Wenn dann rauskommt, ja, okay, er kann zwar noch ein paar Geräte nutzen, aber den meisten Teil halt nicht, auch dann müsste man ihn aus dem Vertrag entlassen. Aber da gibt es noch einige Sachen, wo man auch mal das Mitglied in die Pflicht nehmen kann, zu sagen, wenn du das möchtest, dann liefere auch ein bisschen was ab.
Okay, sehr spannend. Also wir nehmen auf jeden Fall schon mal mit, dass so ein Attest durchaus auch entsprechend sinnvoll ausgestellt worden sein muss und da insbesondere das Zeitintervall quasi der Sportunfähigkeit sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr gut zum Mitnehmen. In dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch ein Thema ein, was zwar an sich gesehen keine Krankheit ist, aber trotzdem fällt wahrscheinlich das Thema Schwangerschaft auch in gewisser Weise in den medizinischen Bereich mit rein.
Ja.
Es ist jetzt definitiv einer von diesen vorübergehenden Zuständen. Ja, so viel kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Es ist aber auch, glaube ich, ein Thema, wo gerne mal mit einer Kündigung dann gekommen wird. Jetzt ist auch hier wieder die Frage, ist eine Schwangerschaft denn ein Kündigungsgrund oder ist auch hier wieder so ein bisschen die Frage, über welche Zeitintervalle reden wir wie ist insgesamt die Tätigkeit des Mitglieds und welche Möglichkeiten man hat, vielleicht auch, wenn man schwanger ist. Schwanger heißt ja nicht, dass man 9 Monate lang komplett auf Sport verzichten muss.
Das bestimmt nicht, aber also bei Schwangerschaften sind sich die Gerichte nicht einig. Also da gibt es eine ganze Anzahl an Urteilen und die fallen alle sehr, sehr unterschiedlich aus, weil man jedes Attest sich einzeln angucken muss. Also grundsätzlich ist Schwangerschaft kein Kündigungsgrund. Es kommt aber, wie gesagt, auf diesen konkreten Einzelfall an. Und wenn ein Arzt eine Risikoschwangerschaft bestätigt, dann wurde auch das Kündigungsrecht anerkannt. Da fängt dann auch niemand an zu prüfen, ob noch irgendwelche einzelnen Gerätegruppen vielleicht doch noch gut wären oder ob irgendwelche Yoga-Entspannungskurse gut wären. Wenn das eine Risikoschwangerschaft ist, dann ist das Kündigungsrecht da. Ja, da würde ich auch keine Zeit und keine Nerven rein investieren. Und dann gilt dieses Sonderkündigungsrecht auch dann, wenn die Geburt vor dem Vertragsende liegt. Also man könnte ja sagen, okay, du entbindest im Mai, aber im Juli läuft es erst aus, du hast ja noch 2 Monate. Also dann das Sonderkündigungsrecht gilt in dem Fall sofort. Hier würde ich einfach empfehlen, mit der Frau zu sprechen, ob vielleicht hier ihr entgegenkommt, wenn man pausiert, so eine Ruhenstellung des Vertrages einleitet. Vielleicht will sie ja sogar weitermachen, ja. Nur will sie jetzt halt die Monate, wo sie definitiv ausfällt, nicht für umsonst bezahlen. Also da muss man einfach nochmal die Kommunikation aufgreifen. Also das. Aber wenn Schwangerschaft und Risikoschwangerschaft bescheinigt würde, also da würde ich auch nicht diskutieren. Dann soll sie rausgehen, wenn sie das unbedingt möchte.
Ich glaube, gerade das Thema Schwangerschaft ist wahrscheinlich auch ein Thema, wo man durchaus auch Publicity im Hintergrund behalten sollte. Weil ich glaube, da würde so eine Community in einem Studio oder so auch sehr negativ reagieren, wenn man da zu sehr versucht, das Mitglied unbedingt zu halten, um es mal so zu sagen, und dann vielleicht dazu kritisch an die Sache rangeht. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sowas eine Gesellschaft nicht so positiv aufnimmt, wenn gerade eben bei einer schwangeren Person da so genau drauf geguckt wird. Das ist nochmal, glaube ich, ein bisschen eine andere Stufe als im Falle von den ärztlichen Attesten und der Sportunfähigkeit.
Definitiv.
Genau, deswegen sollte man da, glaube ich, auch immer so ein bisschen noch ein bisschen drauf schauen. Wenn wir jetzt mal weiter an diese Themen der Sonderkündigung uns ranschauen, dann würde ich gerne auch das Thema Umzug mal mit dir durchdiskutieren, weil das ist ja auch so ein Klassiker, den man kennt. Irgendjemand hat halt einen Mitgliedsbeitrag, eine Mitgliedschaft, Entschuldigung, vereinbart und nach einem Jahr ändert sich der Job, was auch immer. Ja, gibt ja viele Möglichkeiten, die sich da ändern können. Und jetzt muss er halt irgendwo, was weiß ich, ich sage einfach mal, ich müsste von Karlsruhe nach Berlin ziehen oder so und hätte jetzt hier ein Fitnessstudio in Karlsruhe. Ist denn in so einem Fall dann so eine Kündigung rechtens oder hat auch hier der Fitnessstudio-Betreiber Möglichkeiten, dagegen vorzugehen?
Es mag jetzt erstaunen, aber Umzug ist das einzige Ding, was wirklich sicher ist, weil es gibt kein Sonderkündigungsrecht bei Umzug. Punkt. Also der Bundesgerichtshof hat schon im Jahr 2016 entschieden, dass ein berufsbedingter Wohnortwechsel den Kunden nicht dazu berechtigt, eine langfristige Fitnessstudio-Mitgliedschaft außerordentlich zu kündigen. Das ist wieder da kommen wir gerade wieder zum Anfang zurück, wo ich gesagt habe, Verträge sind einzuhalten, wie sie geschlossen wurden. Die Entscheidung umzuziehen liegt ganz allein beim Mitglied. Auch natürlich, klar, wenn es meistens ist es der Arbeitgeber, der vielleicht wechselt oder sonst irgendwas, aber da sagen die Gerichte ganz klar zugunsten der Studiobetreiber, wer die günstigen Konditionen eines langfristigen Vertrages in Anspruch nimmt, der muss halt auch diesen Vertrag bis zum Ende erfüllen. Man kann hier kulant sein. Es hat sich mal irgendwann so eine 30-Kilometer-Regelung durchgesetzt, aber ich glaube, das kommt eher daher, weil AGB vom einen zum anderen kopiert werden. Also eine Grundlage gibt es dafür nicht im Gesetz. Also hier kann man kulant sein bei Umzug. Muss es aber nicht.
Okay, sehr interessant. Also auch gut zu wissen, auch etwas, was mir selber so gar nicht bewusst war, dass ein Umzug eigentlich gar kein relevanter Grund ist. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was sich irgendwie in der Allgemeinheit irgendwie festgesetzt hat. Ja, wenn ich mal weit genug wegziehe, dann ist es schon ein sinnvoller Grund und dann darf ich da auch raus. Und von daher, glaube ich, gut zu wissen. Ich würde jetzt gerade auch gerne auf das nächste Thema bei den Sonderkündigen noch eingehen, was du ja auch angesprochen hattest, nämlich, dass sich ein Kunde in irgendeiner Form beschwert, weil sich was verändert hat, und dann daraus sich ein Sonderkündigungsrecht entwickelt. Du hattest ja selber das Beispiel, zum Beispiel mit der Sauna, die dann im Sommer plötzlich nicht mehr geöffnet ist, oder ein Gerät, das es vielleicht nicht mehr gibt, oder besseres Beispiel war dann ja eher eine ganze Gerätefläche, also wenn ich zum Beispiel die Freihandeln komplett rausnehme. Wie läuft denn das Ganze dann da ab? Also ich hatte verstanden, sofort ein unmittelbares Sonderkündigungsrecht existiert dann nicht, sondern es sind auch erst gewisse Schritte durch das Mitglied zu tätigen, bevor es überhaupt zu diesem Sonderkündigungsrecht kommt. Ist das soweit richtig?
Korrekt. Wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt mal den Saunabereich oder Öffnungszeiten. Es ist für den Juristen, für mich als Anwalt ist es relativ egal. Du hast etwas gemacht, was bei Vertragsbeginn anders vereinbart war. Wir hatten den Fall, dass ein Studiobetreiber hat drei Studios und in einem hat er gesagt, das lohnt sich nicht, dass wir da auch samstags öffnen, dann nehmen wir den Samstag weg. Jetzt war aber jemand, der sich genau dafür für dieses Studio entschieden hat, weil es um die Ecke liegt und weil das Samstag offen hat. Und da in solchen Fällen sollte man dann mal sich kurz anwaltlich beraten lassen. Also die Mitglieder können ja auch nicht sonst was fordern. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, er hatte dummerweise auch noch damit geworben, dass er halt auch samstags länger offen hat und so weiter, wo man dann sagen muss, wenn man es jetzt rein juristisch formell betrachtet, hat das Mitglied recht. Und wenn das Mitglied zum Studiobetreiber kommt und ihn auffordert, hier mit Fristsetzung, ich möchte bitte, dass du innerhalb von den nächsten 2 Wochen wieder samstags öffnest oder die Sauna wieder anschaltest oder was auch immer, und das nicht passiert, dann hat er tatsächlich, da muss man erstmal prüfen, ob es wirklich so gewichtig ist, dass er ein Sonderkündigungsrecht hat oder alternativ natürlich Beitragskürzungen. Das wäre die andere Variante noch. Wegfall eines kompletten Trainingstages, würde ich sagen, rechtfertigt eine Sonderkündigung, besonders weil das Mitglied in diesem Fall auch noch nachweisen konnte, dass er wirklich immer samstags da war. Also das war so eine richtig doofe Konstellation für den Betreiber. Und da ist man mit ihm ins Gespräch gegangen und ihm wurde dann ermöglicht, sage ich jetzt mal, kostenlos auch in den anderen Studios zu trainieren. Und ja, da hat man dann aufgrund von Kommunikation eine Lösung gefunden. Aber wenn es hart auf hart gekommen wäre, hätte er Samstag wieder aufmachen müssen oder die Sonderkündigung akzeptieren müssen. Beim Sauna ist es jetzt, bei den Saunen ist es immer so ein bisschen die Frage, gerade jetzt auch Energiesparen etc., ob man da eine Beitragskürzung, also eine Sonderkündigung würde ich deswegen nicht akzeptieren, weil ein Saunabereich nicht elementarer Teil eines Fitnessstudios oder auch da kommt es wieder darauf an, wie man sich also in der Werbung positioniert. Ja? Wenn ich natürlich mich als Wellnessstudio klassifiziere, dann kann das auch wieder was anderes sein. Aber wenn ich ein klassisches Gerätekursstudio habe, dann ist Sauna das Add-on. Und wenn das Add-on wegfällt, dann muss ich wahrscheinlich eher eine Beitragskürzung akzeptieren. Aber auch hier wieder muss das Mitglied erstmal kommen, in Anführungsstrichen sich beschweren und dir die Möglichkeit geben, dass du es nochmal änderst.
Okay, sehr interessant. Lass mich da vielleicht auch nochmal auf ein Beispiel eingehen, weil das würde ich gerne noch ein bisschen genauer verstehen. Nehmen wir mal an, wir haben eben dieses Beispiel mit Öffnungszeiten und wir stellen da fest, was weiß ich, nehmen wir das Wochenende, es kann ja durchaus beliebt sein und irgendein Studio sagt, oh, bisher hatte ich da irgendwie von 6 bis 0 Uhr offen, aber am Wochenende will ich das jetzt verändern auf nur noch bis 22 Uhr, ja, und einfach 2 Stunden hinten raus wegzuknapsen. Und jetzt kommt jemand und beschwert sich auf dieser Basis und dann gucke ich mal in mein Mitgliedssystem rein, in mein CRM-System und stelle dann fest, eigentlich war der doch nie nach 22 Uhr noch da. Also das ist ja gar kein Tag, der für ihn in irgendeiner Form relevant ist. Und so wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, würde das aber eigentlich quasi seine Beschwerde, darf man das sagen, nichtig machen? Also unrelevant?
Würde es nicht tun, weil er prinzipiell die Möglichkeit hätte oder kommen könnte, wenn es ihm einfällt. Also es ist wirklich diese vorgeschobenen Kündigungsgründe haben wir ja immer wieder. Also auch wenn es darum geht, ich bin krank, ist auch oftmals ein vorgeschobener Kündigungsgrund. Und da muss man sich mal ganz kurz klar machen, warum ist das denn so? Also prinzipiell würde das nicht nichtig machen, um deine Frage zu beantworten. Aber wenn wir es mal durchspielen, da kündigt ein Mitglied mit einem vorgeschobenen Grund. Also wie gesagt, solche Gründe sind eher selten. Ich würde das eher, glaube ich, auf den Sportli also auf den gesundheitlichen Bereich beziehen. Also wir haben da grob zwei Varianten. Möglichkeit eins, ein Mitglied ist wirklich verletzt, krank und kommt aus dem Trainingstrott raus und viele wollen dann auch das nicht bezahlen und kommen dann auch nicht wieder richtig rein ins Training und wollen dann das Studio kündigen. Oder Möglichkeit zwei, das Mitglied hat die Kündigungsfrist verpasst und will auf anderem Weg aus dem Vertrag raus. Also, und da würde ich schon sagen, muss man einfach mal gucken, was habe ich für einen Kommunikationsweg? Also wirklich zu sagen, wenn ich mit einer Kündigung konfrontiert werde, wie reagiere ich da drauf? Die wenigsten fragen wirklich nach, warum das Mitglied jetzt kündigt. Dabei glaube ich, dass mit einer Kommunikation man vieles nochmal erreichen kann. Also einfach, wenn man sagt, okay, ich nehme mir die Zeit und fühle dem Mitglied mal unaufdringlich auf den Zahn, ob es wirklich ihm schlecht geht oder ob es nur um die Kündigung geht. Ja, einfach mal danach fragen, was hat denn dein Arzt oder dein Physio empfohlen? Meist liegt nämlich überhaupt nichts vor. Und dann fragt man das Mitglied einfach, ob es nach der Heilung an seinen Fitnesszustand wiederherstellen will. Und dann macht man ein Angebot, ob man ihm vielleicht einen individuellen Plan erstellen soll, damit man seinen Wunsch nach Fitness wiederherstellt. Einfach auch Lücken aufzuzeigen in der Argumentation vom Mitglied hat den Vorteil, man hat so die, also es bringt einem so die Empathie von einem Kümmerer. Das Mitglied fühlt sich besser aufgehoben, persönlich betreut und das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Tatsächlich verzichten dann viele auf eine Kündigung, weil sie auf einmal merken, okay, ich bin hier gut aufgehoben und ich komme wieder auch in mein Training rein. Man sollte da auch auf keinen Fall von irgendwelchem eigenen Risiko, AGB und Verantwortung sprechen, weil dann ist das Mitglied weg. Selbst wenn du das Recht auf deiner Seite hast, bringt dir das in dem Moment nicht so viel. Also wer ein kleines Studio hat und seine Leute kennt oder ein großes Studio mit entsprechendem Personal hat, der sollte einfach mal für 4 Wochen diesen leicht erhöhten Aufwand betreiben, indem man halt oder selbst oder die Mitarbeiter halt dann immer mal wieder beim Mitglied nachfragen, wie es mit dem Plan steht, nach dem Erfolg fragen, einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und in der Folge funktioniert dann auch so die klassische Variante mit der Ruhestellung. Viele haben das ja im Vertrag drinne, sagen aber, so oft wird das gar nicht genutzt. Ja klar, weil dann die vorherigen Schritte nicht stattgefunden haben. Das ist ein Prozess, wo mehrere Dinge aufeinander aufbauen. Und Kundenbindung hat immer mit guter Kommunikation zu tun. Davon bin ich fest überzeugt. Klar sollte ich eine gute rechtliche Basis haben und meine Verträge und AGB sollten ordentlich sein, dass ich mich im Ernstfall schon darauf berufen kann, nämlich dann, wenn es ums Prinzip geht oder halt es wirklich nur darum geht, jetzt irgendwie rauszukommen, weil der Konkurrent ein besseres Angebot hat. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Was wolltest du eigentlich wissen?
Nee, ich glaube, es ging, hat er ja durchaus auch die Frage beantwortet im Sinne, ja, was man dann vielleicht auch machen kann, einfach mal den Hörer quasi vielleicht, sage ich auch mal salopp, in die Hand zu nehmen und auch vielleicht einfach mal anzurufen, ja, und mit der Person in die Kommunikation zu gehen über dieses Thema und dann dementsprechend auch mal zu schauen, was ist denn der Background, der vielleicht auch dahinter liegt.
Also man muss auch immer mal gucken, wo kommt das gerade her? Gab es irgendwas, was vielleicht ein Auslöser war? Zum Beispiel gibt es auch ein Newsletter von einem der größten Medienanwälte, Christian Solmecke. Der Mann hat fast 70.000 Newsletter-Abonnenten. Ja? Und in einem seiner Newsletter hat er gegen Fitnessstudios mobil gemacht. Da hieß es sinngemäß, jetzt Beiträge für alle Fitnessstudios zurückfordern. Klicken Sie einfach auf den nachstehenden Button. Auch heimliche Preiserhöhungen müssen Sie nicht akzeptieren. Nutzen Sie unser Rückforderungsmusterschreiben, mit dem bereits tausende Kunden erfolgreich ihre Beiträge zurückbekommen haben. Autsch, das ist Worst Case sowas. Ja, das ist jetzt schon ein Jahr her. Wir haben mit einem Gegenschreiben reagiert, was wir unseren Mandanten kostenlos zur Verfügung gestellt haben für Kundenrückgewinnung. Also das haben wir mittlerweile auch auf unserer Website für alle offen. Das ist kein Zauberpapier. Da ist nichts drin, was nicht jeder Studiobetreiber auch weiß. Aber viele fühlen sich angegriffen, wenn sie eine Kündigung bekommen. Oder sagen so ein bisschen so lapidar, na, wenn er gehen will, muss er gehen. Ja? Kann ich mir einmal erlauben, kann ich mir aber, wir haben es bei Corona gesehen, nicht erlauben, wenn es 30, 40 Leute sind. Auf jeden Fall, da geht es darum, einfach eine wertschätzende Kommunikation anzuschreiben oder anzustoßen. Ja, das ist auch einfach, und das ist das Interessante, das hatte ich mit Till in seinem Podcast auch schon mal besprochen. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Brief schreibe, ob ich anrufe oder ob ich einfach nur eine E-Mail mache. Also jenes kommt natürlich aufs Studio und auf die Zielgruppe an. Also das muss man immer sich genau angucken. Aber rein statistisch, also es gibt eine Statistik dazu, die sagt, habe ich einen Brief von meinem Studio bekommen, bin ich eher bereit, Veränderungen zu akzeptieren, auch Veränderungen, die negativ für mich sind. Also da sollte man nochmal überlegen, wie reagiere ich richtig und welche Kommunikation schlage ich an.
Okay, drehen wir doch das Spiel mal rum, ja, und denken wir uns mal die umgekehrte Variante aus. Es gibt ja sicherlich auch Zeitpunkte, Vorfälle, was auch immer, wo ich mal als Studioverantwortlicher sage, bestimmte Mitglieder sind für dieses Studio, warum auch immer, nicht mehr tragbar. Ja, und ich will sie quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, loswerden. Welche Gründe rechtfertigen denn eine Kündigung eigentlich von Studioseite gegenüber dem Mitglied?
Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal, ein Rückstand, ein Beitragsrückstand ist ein Kündigungsgrund. Also in den Verträgen steht ja drinne, dass man, also in den AGB steht meistens drinne, dass halt ein Sonderkündigungsrecht besteht, wenn ein gewisser Beitragsrückstand entsteht. Ich halte es besser dafür, die Sachen alle fällig zu stellen und dann eher die Beiträge, sage ich mal, einzufordern. Schwierig. Also eine Leistung zu verweigern ist schwierig. Aber also was wir schon durchgesetzt haben, war so ein Hausrecht, dass man sagt, okay, wenn man mit 3 Monatsbeiträgen oder mehr als 2 Monatsbeiträgen in Rückstand ist, kann man auch das Hausrecht ziehen und zu sagen, wir sperren dir deinen Zutritt, bis du die Sachen bezahlt hast. Wenn es öfter vorkommt, sozusagen, eine Art Abmahnung auszusprechen, dass wir dann auch vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und dann kündigen bei Beitragsrückstand. Ansonsten ist es ähnlich wie beim Mitglied. Es muss ein untragbarer Zustand da sein. Also wenn der sich mit jemandem geprügelt hat im Fitnessstudio oder unangemessen die Herren angemacht hat oder sexuell belästigt wurden oder sonst irgendwas. Also allerdings auf Studioseite geht man auf Nummer sicher, wenn man eine Art Abmahnung ausgesprochen hat. Zu sagen, okay, Vorfall am so und so vielten um so und so viel Uhr hast du dich so und so verhalten. Das entspricht nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Studiokultur und so weiter. Wenn das nochmal vorkommt, werden wir von unserem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen. Also immer, ich würde immer eine Abmahnung vorher aussprechen. Es gibt natürlich, wenn derjenige was geklaut hat oder sowas, also wenn ein Vertrauensverhältnis derartig zerstört ist, dann greift auch sofort ein Kündigungsrecht. Also da muss man, das muss man sich angucken im Einzelfall. Wenn sich jemand blöd verhalten hat, sage ich jetzt mal lapidar, dann würde ich immer eine Abmahnung vorher demjenigen zukommen lassen, dass er auch weiß, dass er sich falsch verhalten hat. Wenn ein Vertrauensverhältnis zerstört ist, kann man das halt auch, sage ich jetzt mal, auch vielleicht sofort greifen lassen.
Okay, also wir sehen am Ende des Tages, es ist in der Richtung ja auch dann wieder ein bisschen ähnlich, wie es auch andersrum der Fall ist, so wie ja auch ein Mitglied quasi ja erstmal eine Veränderung anmahnen soll, um
Ja.
dann am Ende erst nachdem diese nicht erfolgt ist, von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen könnte. So ist es dann natürlich andersrum genauso und wir müssen quasi beim Mitglied eine Veränderung anmahnen. Und können dann im zweiten Schritt, wenn die nicht erfolgt ist, weiterhin entsprechende Vorfälle geschehen sind, dies entsprechend natürlich dann auch geltend machen gegenüber dem Mitglied.
Ja, korrekt.
Okay, kommen wir zum zweiten großen Thema, das wir heute haben, nämlich das Thema Beschwerden, was ja auch schon ein bisschen in die Richtung passt, wie wir ja gerade von diesem Anmahnen, was ja im Endeffekt auch eine Form von Beschwerde ist, die ich da habe, ein bisschen reinfällt. Und vielleicht mal auch die erste Frage. Man kennt es ja typischerweise, viele Studios haben ja irgendwie so einen Beschwerde-Kummerkasten oder wie es dann auch immer genannt wird, ja, wo man dann vielleicht irgendwas reinwerfen kann und sich so ein bisschen vielleicht auch ja, ein bisschen Problem von der Seele reden kann, was man vielleicht irgendwie gerade mit einem Trainer oder mit sonst irgendjemandem im Studio hatte. Ist das Ganze, auch wenn es vielleicht nicht ganz kundenfreundlich ist, aber bin ich eigentlich überhaupt dazu verpflichtet, Beschwerden, die jetzt keine rechtlichen Auswirkungen wie zum Beispiel so ein Sonderkündigungsrecht haben, Muss ich die überhaupt annehmen oder kann ich das auch wegwischen?
Also aus juristischer Sicht, wenn sind Verträge so einzuhalten, wie sie geschlossen wurden. Wenn in dem Vertrag drin steht, du darfst die Geräte nutzen, du darfst Kurse machen, dann muss ich auch nichts mehr machen als das. Dann muss ich nicht dafür sorgen, dass sich das Mitglied wohlfühlt. Dann muss ich nicht dafür sorgen, dass sich das Mitglied, dass es schön ist für das Mitglied. Ich muss nicht mal dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter nett sind. Ich muss nur den Vertrag erfüllen. Wenn da drin steht, Kursplan, Gerätenutzung, fertig, dann ist es auch das Einzige, wo das Mitglied drauf bestehen kann. Wie lange dann das Mitglied bleibt, ist dann die andere Frage, ja. Nee, also Beschwerden entgegennehmen müssen nicht. Das ist genauso wie ich muss auch nicht ordentlich kommunizieren. Es wäre nur hilfreich.
Okay, auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Natürlich klar, kundenfreundlich ist es natürlich, wenn ich auch entsprechend das Ganze annehme und im besten Fall auch reagiere. Ich gehe mal davon aus, dass es mit einer Reaktion, wenn ich Beschwerde, die Möglichkeiten für Beschwerden gebe über entsprechenden Kummerkasten, wahrscheinlich auch ähnlich ist. Also dass ich wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt reagieren müsste, wenn sich jemand beschwert und ich diese Beschwerde entgegengenommen habe.
Also die Pflichten für den Juristen, also für mich als Rechtsanwältin, ergeben sich aus dem Vertrag und den AGB. Wenn da drinne steht, du bezahlst Betrag XY und kannst dafür Geräte und Kurse nutzen, dann muss ich als Betreiber auch nur die Geräte und die Kurse zur Verfügung stellen und da gucken, dass alles in Ordnung damit ist. Und damit sind meine Pflichten erfüllt. Also ich muss auf nichts reagieren. Auch hier ist wieder Kommunikation, das A und O. Wenn ich die Möglichkeit eröffne mit einem Beschwerdekasten oder was auch immer, dass sich jemand beschwert, dann gieße ich ja Öl ins Feuer, wenn ich darauf nicht reagiere. Ist natürlich die Frage, womit werbe ich wieder? Ja, wenn ich damit werbe, ich bin ein besonders hygienisches Studio und dann sollte ich halt auch gucken, dass meine Mitarbeiter, wie gesagt, viermal am Tag putzen, damit ich diesen Standards entspreche. Ja, dann darauf können sich die Mitglieder dann auch wieder berufen und können sich beschweren, wenn das halt nicht der Fall ist, beispielsweise. Ja, aber müssen tue ich das nicht. Also das ist wieder wirklich Kundenbindung und Kundenakquise und was tue ich dafür, dass meine Kunden sich wohlfühlen?
Okay, sehr interessant. Also am Ende des Tages, ich denke dann, da gibt es dann wieder so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen dem, was ich machen muss, im Sinne des Rechts und dem, was ich aber vielleicht machen sollte im Sinne meiner eigenen Kundenbindung, dass ich dann natürlich auf solche Sachen eingehen sollte, sofern möglich. Und da auch durchaus wieder das Gespräch mit dem Mitglied suchen sollte. Also ein bisschen das, was sich ja quasi über alle Themen, die wir heute besprochen haben, ja eigentlich zieht, ja, mit der Person auch einfach mal reden.
Also, wer mich ein bisschen mehr kennt, der weiß auch, dass ich ein Faible habe für Kommunikationsmodelle. Ich hatte da, oder ich habe da auch einen Vortrag, den ich öfter halte, Werbung und Recht, zusammen mit einer Verkaufspsychologin, wo es halt auch um dieses DISC-Modell geht. Rote Mitglieder, gelbe Mitglieder, grüne Mitglieder. Wie spreche ich diese an? Was gibt es da für Trigger, dass die auch bei Beschwerden in Anführungsstrichen einknicken? Ist alles kein Hexenwerk. Man muss es nur mal gehört haben. Wie gehe ich mit jemandem um, der in die Kategorie Rot fällt, der in die Kategorie Gelb fällt? Oder wenn es Mitglieder sind, die halt ein großes Wohlfühlbedürfnis haben, die grünen Mitglieder. Ja, da erstelle ich dann halt einen individuellen Plan, der auf die Krankheit oder Verletzung angepasst ist. Dann fühlt es sich wohl, dann kommt er es gerne. Und wenn das dann auch noch mal gefragt wird, na, wie geht's dir? Was macht das Leben? Dann fühlt das grüne Mitglied sich wohl. Ein rotes Mitglied braucht klare Anweisungen und Informationen darüber, welche Art von Attesten denn akzeptiert werden. Was muss in diesem Attest drinne stehen, damit du mich jetzt hier endlich rauslässt? Dann sag's mir doch. Das sind die roten Mitglieder. Und genau, also bei gelben Mitgliedern würde man vielleicht noch mal mit denen sprechen. Ja, du kannst jetzt leider beim Zumba-Kurs nicht mitmachen, aber welche Alternativen gibt es denn? Einfach mal einfühlsam zuhören. Also das sind so Modelle, mit denen man sich dann auf einer nächsten Stufe auseinandersetzen kann, wenn man sagt, okay, ich will Werbung und Kundenbindung auf einem Next Level betreiben.
Das spielt auch so ein bisschen schon in meine letzte Frage mit rein, die ich an dich habe. Jetzt gehen wir nämlich mal von diesem Worst-Case-Szenario vielleicht mal aus. Kunde hat gekündigt. Kündigung ist auch soweit okay. Kann man erstmal jetzt nichts gegen die Kündigung selbst machen. Und jetzt ist er ja an sich gesehen erstmal aus dem Vertrag raus. Aber was wären vielleicht auch deine Tipps, wie ich so einen Kunden dann auch wieder rechtssicher zurückgewinnen kann? Das spielt ja im Grunde schon so ein bisschen in diese Thematik mit rein, über die du gerade gesprochen hast.
Also rechtssicher, das, was ich natürlich beachten muss, wenn das Mitglied gekündigt hat und raus ist, ist halt die Frage, darf ich ihn überhaupt noch mit neuen Angeboten konfrontieren? Da muss man mal genau gucken, wie ich auf das Mitglied zugehe, weil der Vertrag ist beendet und dann greift hier wieder Datenschutz, DSGVO und wir kennen es alle. Und dann muss man mal gucken, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, hier, aber wir haben jetzt für Neukunden das super-duper Angebot, schließ das ab. Sondern wirklich nochmal zu sagen, okay, wir hatten eine Vertragsbeziehung und ich baue mal auf diese Vertragsbeziehung auf, wie beispielsweise mit einem Kunden Rückgewinnungsschreiben, was ich habe es vorhin schon erwähnt, was wir mal entwickelt haben. Da muss man aufpassen, dass man den Kunden nicht mit Werbung, also plakativer Werbung bombardiert, weil sonst kommt das wie ein Bumerang zurück, dass das ehemalige Mitglied fühlt sich vielleicht auch noch belästigt und schlägt dann noch mit der DSGVO zurück, dann hat man noch mehr Ärger am Hals, sondern guckt, dass man auf die Kundenbeziehung, die man schon mal hatte, aufbaut.
Da wäre vielleicht auch die Nachfrage, weil du sprichst ja gerade von dieser Kundenbeziehung, die man schon mal hatte. Und wenn man jetzt so einen Vertrag zumindest regelmäßig kündigt, dann hätten wir ja durchaus die Variante, dass der Kunde noch eine gewisse Zeit nach der erfolgten Kündigung Mitglied trotzdem noch ist und vielleicht auch das Studio noch nutzt.
Ja,
Wie ist es
gut,
denn
dann.
mit dieser Übergangsphase, also da habe ich ja quasi noch eine Vertragsbeziehung, aber schon eine erfolgte Kündigung. Kann ich in so einer Übergangsphase dann rechtssicher den Kunden, also dann beispielsweise auch mit solchen Schreiben noch an ihn herantreten oder ihn vielleicht sogar im Studio ansprechen oder ich sag mal ganz hypothetisch so moderne Zeit irgendwie eine WhatsApp schreiben oder sowas?
Definitiv. Also WhatsApp ist jetzt schon wieder das nächste Thema, was du aufmachst. Da brauche ich eine Einwilligung für, weil WhatsApp ist Meta. Meta hostet in den USA und so weiter und so fort. Aber klammern wir mal das mal aus. Ja, also klar. Also der Vertrag ist beendet mit dem Enddatum. Nur weil da vorher eine Kündigungsfrist dranhängt, besteht dieses Vertragsverhältnis noch. Also in der Zeit, sollte ich mich natürlich um den Kunden bemühen. Nur sind die Kündigungsfristen relativ kurz geworden. Also hatte ich zumindest den Eindruck. Aber in der Zeit ist das definitiv möglich. Und das sollte ich auch nutzen, ja.
Okay, also wir sehen, da haben wir durchaus dann eine Möglichkeit, auch wenn die Kündigung schon da ist, trotzdem rechtssicher mit dem Kunden noch zu kommunizieren und dann zum Beispiel mit so einem Rückgewinnungsschreiben, wie du ja auch gesagt hast, da an den Kunden heranzutreten und da vielleicht was zu machen. Nehmen wir aber diesen zweiten Fall, wo du ja auch schon aufgemacht hast, mit danach. Ja, also nehmen wir an, wir haben jetzt wirklich das Kündigungsdatum überschritten. Der Kunde ist also jetzt wirklich raus aus dem Vertrag. Es besteht kein Vertragsverhältnis mehr. Gibt es dann noch irgendeine Möglichkeit, zum Beispiel, was ja auch gerne mal gemacht wird, was weiß ich, ein halbes Jahr später oder so, kriegt er irgendwie ein Schreiben mit, oh, tolles neues Angebot. Wenn du wieder zurück möchtest in mein Studio, dann kannst du das jetzt nutzen. Ist so ein Schreiben dann eigentlich überhaupt noch rechtens?
Also ich habe mich jetzt rein rechtlich darauf gestützt, dass wir eine Vertragsbeziehung schon mal hatten und ich ein berechtigtes Interesse dann noch habe. Dieses berechtigte Interesse wird natürlich immer weniger, umso mehr Zeit dazwischen liegt. Und ein halbes Jahr ist schon meiner Meinung nach kritisch. Also wir reden hier wieder über Verbraucher, wir reden über Verbraucherschutz und so weiter. Also es gibt zum Beispiel Urteile dazu, dass, wenn ich ein Newsletter rausschicke und ich habe dafür eine Einwilligung mir auch eingeholt, das war also alles mal rechtens, alles abgelaufen und ich verschicke 15 Monate keinen Newsletter, also anderthalb, so also gut anderthalb oder fast anderthalb Jahre keinen Newsletter, dann haben Gerichte entschieden, brauche ich eine neue Einwilligung, weil nach über einem Jahr der Kunde nicht mehr davon ausgehen durfte, dass mein berechtigtes Interesse noch daran besteht, ihm einen Newsletter zu schicken. Also es gibt schon Urteile, die sagen, man braucht dann sozusagen eine neue Einwilligung vom Kunden, dass man wieder an ihn herantreten darf. Da reicht die bestehende oder ehemalig bestehende Vertragsbeziehung nicht aus. Also da wäre ich vorsichtig, weil die Verbraucher sind einfach verdammt gut informiert über Verbraucherzentralen und so weiter. Und diese sehen das natürlich sehr, sehr restriktiv. Also ich sage jetzt mal ein halbes Jahr, kriege ich vielleicht noch irgendwie begründet als Anwältin, wenn es da Ärger geben sollte. Darüber hinaus würde ich das wahrscheinlich nicht empfehlen. Nein.
Okay, aber gut zu wissen, weil ich denke, das ist ja auch was sehr Beliebtes, was ja auch durchaus viele Studios machen, irgendwann im Nachgang nochmal heranzutreten und versuchen
Außer,
von.
natürlich, ich habe mir im Vertrag damals die Einwilligung geholt, dass auch über den Vertragsschluss hinaus ich auch weiterhin ihn über Angebote zu Fitness und was auch immer informieren kann. Also dann muss ich mir diese Grundumabwehr auch, obwohl man da natürlich auch schon wieder kriegt. Also das müsste man sich im angucken. Also ich würde sagen, Rückgewinnung auf jeden Fall, aber sie sollte zeitnah erfolgen.
Okay. Und ich nehme an, in diesem Ausnahmefall, dass man sich diese Einwilligung einmal eingeholt hat, muss natürlich dem Mitglied auch die Möglichkeit gegeben werden, diese Einwilligung auch wieder zu widerrufen, zu jedem Zeitpunkt, egal ob vor oder nach Ende des Vertrages.
Ja, definitiv. Also das sind natürlich diese Folgeschritte, die an solchen Einwilligungen dranhängen. Genau. Also man muss es dann, wenn man es umsetzen will, muss man es richtig und korrekt und im vollen Umfang umsetzen. Das, was die DSGVO vorschreibt, korrekt.
Okay, wunderbar. Wir sehen, da gibt es natürlich wie immer einige rechtliche Fallstricke in dieser ganzen Thematik, die wir da beachten müssen. Und ich glaube, wir haben heute da zumindest mal so ein bisschen ein paar Tipps geben können, auf was man da achten soll, was da wesentliche Themen sind, wenn wir an das Thema Umgang mit Attesten, mit Beschwerden, mit Sonderkündigungen denken. Und ich bin da relativ sicher, dass du, lieber Zuhörer, da auch heute wieder einiges mitnehmen könntest. Wenn du natürlich gerne mit der Julia die hier diskutierten Punkte nochmal durchgehen möchtest, dann kannst du natürlich wie immer in den Shownotes die Kontaktdaten zu ihr finden. Kannst du gerne mit ihr Kontakt aufnehmen oder wir haben gerade schon gehört, auf der FIBO gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mal vorbeizuschauen und auf einen Kaffee und einen kleinen Talk vielleicht über das ein oder andere Thema, was wir hier schon im Podcast angesprochen haben, mal noch ein bisschen tiefer ins Detail zu gehen. Natürlich findest du in den Kontaktdaten wie immer auch die Shownotes von mir, sodass du natürlich gerne auch auf mich zukommen kannst. Und solltest du, lieber Zuhörer, auch noch irgendwie einen rechtlichen Fall haben, der es vielleicht mal interessant macht in einem weiteren rechtlichen Special, wie das ja auch heute hier wieder ist, mal zusammen mit der Julia zu diskutieren, dann schreib mir das sehr, sehr gerne. Einfach eine kurze E-Mail an andreas@fitnessindustrie oder über die verschiedenen sozialen Kanäle. Da freue ich mich auf jeden Fall über deinen Fall und vielleicht hören wir dann davon sogar bald schon mal in einem weiteren Podcast. Ja, und jetzt bleibt mir natürlich nur noch übrig, mich bei dir, Julia, zu bedanken, dass du auch heute dir wieder die Zeit genommen hast, dass du heute wieder diesen ganzen Input hier im Podcast geteilt hast. Ich denke, war auch wieder viel Spannendes dabei. Und jetzt möchte ich natürlich zum Schluss auch wieder dir das Wort überlassen. Liebe Julia, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
Also ich muss mir gelegentlich anhören, ey Julia, das kannst du nicht öffentlich sagen oder schreiben. Also deine Rechtstipps könnten doch auch Verbraucher mitbekommen und dann gegen die Studios verwenden. Und ich glaube, dass dieses heutige Thema auch in diese Kategorie fällt. Und ich kann dazu sagen, ja, das stimmt. Wenn man unterstellt, dass die Studios nichts tun und es ihnen egal ist, ob sie sich rechtlich korrekt verhalten. Und das glaube ich aber nicht. Die Verbraucher sind derartig gut durch die Medien und die Verbraucherzentralen informiert und haben so viel mehr Anlaufstellen für Rechtsberatung als Studios. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass die Studios auf die rechtlichen Fallstricke hingewiesen werden, damit sie diese in ihren Verträgen und AGB vermeiden können. Ja, und ich hoffe, dass die heutige Folge und meine Tipps als Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden. Genau.
Wunderbar, vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei #Fitnessindustrie. Ciao.
Ciao.